Guten Tag, es begrüßt Sie, Felicia Herrschaft. Dies ist wieder ein Exit & Voice Radio Workshop, der bis Ende Mai im TAT im Bockenheimer Depot stattfindet, und zwar sonntags von 18 bis 20 Uhr. Wir beschäftigen uns heute mit zwei zeitgenössischen Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen. Zuerst folgt ein autobiografisch-narratives Interview mit Wally Export, dann eine Textperformance und ein Interview mit Adrian Williams aus dem Höhlenradio im TAT. Wally Export kann als erste Medienkünstlerin verstanden werden. 1940 in Linz geboren, arbeitet sie heute in Wien und Köln. Seit 1968 hat sie an zahlreichen Gruppen und Einzelausstellungen teilgenommen, unter anderem das Centre Georges Pompidou in Paris, das Museum des 20. Jahrhunderts in Wien, die Documenta in Kassel, das Museum of Modern Art in New York. Und außerdem hat sie an zahlreichen internationalen Filmfestivals, unter anderem London, Berlin, Cannes, Hongkong, teilgenommen. 1980 war sie offizielle Vertreterin Österreichs auf der Biennale in Venedig. Seit 1995 ist sie Professorin für Multimedia-Performance an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Um sich einen Überblick über Wally Exports Medienarbeiten zu verschaffen, empfiehlt sich die CD-ROM Mediale Anagramme, auf der sich ein umfassendes Assoziationsnetz ihres gesamten Werks befindet. Nun also das Interview mit Wally Export. Die Musikauswahl ist heute von Michael Frommer. Ja, wie ich es gerade schon erklärt habe, würde ich Sie jetzt erst nicht unterbrechen. Und es geht wirklich darum, um die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass Sie eben Ihren, ja, ich würde sagen, sich als Medienkünstlerin verstanden haben, Ihren Namen auch geändert haben. Was ist sozusagen da der Beginn gewesen? Wie hängt das auch mit Ihrem, vielleicht können Sie das einfach erzählen,
ja.
Diese unterschiedlichen Aspekte, die da möglicherweise...
Aber Sie machen die Frage dann vorher, oder was?
Die nehme ich jetzt schon auf.
Ah, die nehmen wir uns jetzt dann gleich auf.
Ja,
das war die Frage.
Das ist sozusagen die Frage.
Okay. Ja. Das müssen Sie halt jetzt rausschneiden dann.
Nein, nicht unbedingt. Ich kann das theoretisch ausschneiden, aber es
wollen, ja.
Tendenziell gehört es dazu.
Ist gut, ja, ist klar. Naja, dann müsst ihr eigentlich vielleicht doch noch weiter rückwärts oder noch weiter zurückgehen.
Ja, je weiter
antworten,
zurück, desto besser.
Oder so, dass ich sagen müsste, ich komme aus einem bürgerlichen Haushalt, aus einer bürgerlichen Familie.
Ja.
Also meine Mutter hat drei Mädchen großgezogen, mein Vater ist im Krieg gefallen. Meine Mutter hat drei Mädchen großgezogen und hat natürlich, ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort, aber hat auf jeden Fall Augenmerk darauf gelegt, dass alle ihre drei Töchter studieren und dass alle ihre drei Töchter eben mit der Kultur und mit kulturellen Ausdrücken wie Theater und Musik und auch darstellende Kunst in Verbindung kommen. Ich habe sehr gern gezeichnet als Kind und das wurde auch unterstützt. Wir haben auch eine gute Bibliothek dann wieder herausgeholt nach dem Krieg. Die war während der Kriegszeit versteckt.
Ja.
Und wir haben auch eine gute Bibliothek herausgeholt. Und ich habe mich eigentlich schon sehr stark mit Malerei und Zeichnung beschäftigt. Also als kleines Kind, also als 6-7-Jährige, war mein Lieblingszeichner Alfred Kopin. Und den konnte ich mir schon fast jede Woche anschauen im Museum oder was, weil mir das so fasziniert. Einerseits von den Geschichten und andererseits aber auch schon irgendwie, wie er das gezeichnet hat. Also so könnte ich sagen, bin ich da relativ früh dann schon mit der Malerei und der Zeichnung vertraut gewesen und wollte eigentlich zeichnen, malen weniger, aber mehr zeichnen, und habe so als Teenager dann den Kubismus entdeckt und die, die Russen entdeckt und dann, das waren schon ein bisschen räumliche Sachen. Und wollte halt dann eigentlich in diesen räumlichen Sachen zeichnen und dann auch ein bisschen malen. Bin aber drauf gekommen, dass das für mich, also dass ich gedacht habe, das ist alles schon gesagt und ausgedrückt und da kann ich überhaupt nichts mit meinen Vorstellungen oder mit meinen Talenten oder was kann ich da überhaupt nichts reinbringen, weil mich dann eigentlich, mich hat das räumliche Bild interessiert oder die räumliche Aufordnung, das ist ja bei den Konstruktivisten auch sehr stark, ich gebe die Ringe weg, bei den Konstruktivisten auch sehr stark, dass mich das räumlich interessiert. Aber was ich eben dann bei der Malerei und bei der Zeichnung, was ich dann halt vermisst habe, war die Bewegung. Also ein Ablauf. Und dann habe ich eigentlich kennengelernt durch Filmbesuch, aber natürlich keine Avantgarde-Filme, das war das normale Kino, in das ich gehen durfte als Kind oder irgendwo oder was. Aber ich habe gesehen, dass mich die Bewegung und diese Sachen interessieren und die Fotografie interessiert. Und so habe ich mir dann, mit 16 meine ersten Selbstporträts gemacht, also mich selbst fotografiert und bin immer mehr zu einer medialen Überlegung gekommen und habe aber dann, trotz alledem, ich habe dann Kunstgewerbe studiert, also Textilkunst und Design, was ja wieder ganz was anderes ist und so, hat mir aber sehr interessiert eigentlich, weil ich habe das Weben sehr gern macht. Ich würde es wahrscheinlich heute auch noch immer gern machen, weil es hat so was Meditatives und Beruhigendes und ist aber doch sehr kreativ, weil man ja so einen ganzen Aufbau macht und das textile Bild vergrößert sich immer mehr und mehr und man kann so viel changieren da drinnen und man kann auch fast viel malerisch arbeiten mit den verschiedenen Materialien und Farbtönen und so weiter. Und habe dann im Anschluss dann Modedesign studiert, das war dann schon in Wien. Und habe auch abgeschlossen mit dem und wusste aber schon während des Studiums, dass ich das nie ausüben werde. Weil ich wusste, das ist mir zu beschränkt dann eigentlich. Und ich wollte, ich habe mir das viel, also unter Kreativ haben wir wirklich dann doch anderes vorgestellt, als wie im Modedesign zu bleiben. Das hat mich nicht interessiert so stark oder was. Und habe dann angefangen, habe dann noch ein bisschen gezeichnet und gemalt und bin dann doch auf die Medien umgestiegen und zwar eben zuerst Fotografie. Dir, weil das hat ja noch gar nicht so viel gegeben.
Ja.
Und dann erst Ende der 60er Jahre die ersten Videoarbeit. Angedacht hat man schon früher. Weil man hat ja schon die Prospekte gekannt und ich habe schon diese ganzen Sachen gekannt und auch Tongeräte oder wie ein Chip, dass ein Chip so klein sein kann wie ein Fingernagel. Das hat man schon alles gewusst, aber es war natürlich unmöglich, die Sachen auch in Wien zu bekommen. Und ich habe mir dann angefangen, so Mitte der 60er Jahre, mich dann mit dem Begriff Expanded Cinema beschäftigt, also mit dem erweiterten Kino. Und da bin ich ausgegangen von dem natürlich uns, oder so unter Anführungszeichen, normalen Kino, wie wir gehen, da wird uns eine Geschichte erzählt und wir folgen der Geschichte und so. Und diese Sachen oder auch abstrakte Filme, diese Sachen dann zu erweitern in eine räumliche Installation, in einen Ablauf, der nicht nur in einem Film, auf einem Film drauf ist, nur auf einem Zelluloid drauf ist. Ich habe dann auch in dieser Zeit die Filme von Hans Richter und Vicky Egeling kennengelernt, also die sehr, sehr abstrakte und sehr tolle Filme für mich da waren, habe Duchamp-Filme kennengelernt und diese ganze Avantgarde kennengelernt und habe mir dann dem Expanded Cinema zugewendet. Das sind eben so Filminstallationen im Raum und auch ein bisschen in der Zeit. Ich könnte vielleicht ein Beispiel erwähnen. Das war meine erste Expanded Cinema Aktion oder Installation. Es ist auch war immer ein bisschen mit einer Aktion auch verbunden und zwar über einen Spiegel rinnen verschiedene Flüssigkeiten und auch in verschiedenen Farben wie Wasser oder in anderen Farben, dann auch in einer verschiedenen Konsistenz, also dickflüssiger, schnell wie Wasser und anders und die werden über einen Spiegel drüber also kommen auf ein Spiel drauf, rinnen von oben nach unten runter oder was. Dazu kommt ein Projektorlicht aus dem Filmprojektor, der bestrahlt diese quasi bewegte Leinwand, das war eben für mich der Leinwandbegriff, und reflektiert es dann auf eine Kinoleinwand. Mhm. Das Ganze hat im Kino stattgefunden und Sie sehen da einen abstrakten Film.
Yeah.
Und mit bewegten Mustern, der aber ohne Zelluloid entstanden ist. Und was die Apparatur zum Kino, was mit der Apparatur des Kinos verbindet, war eben der Kinosaal, die Kinostühle, wo das Publikum drinnen sitzt, und die Kinoleinwand und das Projektorlicht. Der Projektor war eben ohne Zelluloid, also ohne Projektionsablauf. Durch Zelluloid oder durch irgendetwas und so. Mhm. Das war der Abstraktfilm Nummer 1, den man aber auch überall hätte zeigen können. Es war auch geplant als Kunst im Öffentlichen, also Filmprojektionen im Öffentlichen, also im Freien zum Beispiel, da hätte dann, es gibt auch so Zeichnungen, da hätte dann auch auf Felsen projiziert werden können und auf Wälder und auf Hügeln oder irgendwohin, ja. Also nicht nur jetzt im Kinosaal, sondern aus dem Kinosaal raus und so. Ja. Also mit diesen Sachen habe ich mich beschäftigt, wie kann man den Apparat Film durch Wirklichkeit auch ersetzen, ja. Also wie kann man Wirklichkeit in diesen ganzen Apparatus Cinema einbeziehen und so. Ne? Da gibt es dann vielleicht noch ein anderes Beispiel. Das ist 68 entstanden, das war Ping Pong. Ich glaube, es ist ein bisschen später entstanden, aber das ist jetzt nicht so wichtig, Ping Pong. Und da sieht man auf der Leinwand Punkte, einen Punkt, der immer hin und her springt auf der Leinwand, auf einer Kinoleinwand. Und der Zuschauer oder die Zuschauerin hat einen Ping-Pong-Schläger und einen Ping-Pong-Bälle und muss jetzt mit der Kinoleinwand oder mit dieser Leinwand mit den Punkten Ping-Pong spielen.
Ja.
Und der Film ist eigentlich erst dann Film, wenn irgendwer spielt damit, und sonst sind es natürlich, ja, herumspringen die Punkte, und ist aber erst dann Film, wenn wer mitspielt. Das heißt, es ist aber fast wie im Kino. Weil wenn ich eine Geschichte betrachte, die Narration hat der Regisseur oder der Drehbuchautor oder wie auch immer der Regisseur dann bestimmt, und der bestimmt, an bestimmten Stellen wird gelacht, an bestimmten Stellen wird geweint, also es ist so eine Reaktion immer mit der Leinwand, aber man bemerkt es gar nicht so stark oder was, sondern das zählt halt auch zu diesen filmischen Theorien. Und hier war es halt bei mir in einem abstrakten Bereich, mit Punkten und Ping-Pong zu spielen, mit der Leinwand selbst zu spielen. Man könnte sagen, das war sicherlich so ein interagierendes, weil es ja wie eine Performance war, also Filmaktion habe ich das dazu mal genannt, also weil es ja wie eine Performance war, interagierend wirklich mit der Leinwand, sonst wäre der Film gar nicht fertig gewesen. Mhm. Dann, wenn ich jetzt noch ein anderes Beispiel erzählen soll, ich bin rundherum eine Statue gegangen. Das war eine normale Statue, die als Denkmal in einem Park steht, und habe sie gefilmt mit einer 8mm Kamera. Das sind auch die Kader, 8mm Kader, ich glaube, das kennt fast niemand mehr, die sind ja auch sehr klein. Und diese 8mm Kader habe ich dann Kader für Kader mit quasi geometrischen Mustern überzeugt, mit einem Dreieck, mit einem Viereck und mit einem Kreis, also mit einem Punkt, könnte man sagen, übermalt, also ausgefülltes Dreieck, ausgefülltes Quadrat oder Rechteck oder so, mit Tinte, also mit Dusche, und übermalt, und dann wurde dieser übermalte oder dieser teilweise partiell übermalte Film wurde dann auf die Kinoleinwand projiziert. Und der Zuschauer, die Zuschauerin, und das sind in dem Fall natürlich auch wieder Akteure, haben Stifte bekommen, also einen schwarzen Stift, einen bunten Stift, das können sie sich aussuchen, wie sie wollen oder was, und mussten die übermalten Stellen wieder ergänzen. Also man sieht ja einen Arm, der reicht dorthin, plötzlich ist ein Bruch drinnen, weil er übermalt, dort geht er weiter, der kann nur so ausschauen dann. Ja. Und mussten dann diese übermalten Stellen ergänzen. Das heißt also, der Film ist eigentlich erst fertig geworden, nachdem dann alles ergänzt wurde, sondern das heißt, das, was vorher drauf war, war nur ein Teil des Filmes und das Publikum musste dann den Film dann eigentlich selbst machen, ja. indem sie diese einzelnen Sachen ergänzt hat, ja. und dann war der Film fertig und da wurde dann der Weiß bestrahlt vom Projektorlicht, weil dann war der Film ja aus durchgelaufen und das war eine quasi Zeichnung auf der Leinwand. Und das Ganze habe ich dann immer auf Papierleinwände projiziert. Und die Leute konnten sich dann natürlich dann auch diese Papierleinwände mit nach Hause nehmen, wo halt die Basis dann der Film war und die Zeichnungen dann sie selbst kreiert haben. Also doppelte Sachen. Also das heißt also, eine starke Beschäftigung mit den Medien. Und irgendwann ja, wird man dann Medienkünstlerin. Ich habe dann auch Fotografie, konzeptuelle Fotografie gemacht. Das heißt also, da habe ich ein eigenes Konzept und da müsste man sagen, ich sehe etwas, der Fotoapparat sieht es, ja, der Gegenstand ist vor der Kamera. Und ich teile mir jetzt die Blicke ein, wie ich sie einteilen möchte und stelle das Ganze dann zu einem Bild zusammen. Also zum Beispiel, ich stehe bei einem Haus im vierten Stock und schaue runter. Und da kann ich ganz gerade runterschauen, aber ich kann auch von Stockwerk zu Stockwerk runtergehen. Und ich habe zum Beispiel eine Arbeit gemacht, die hat Raumsprung geheißen. Ich war im vierten Stock, habe ein Foto nach unten gemacht, dann bin ich in den dritten Stock gegangen, habe ein Foto nach unten gemacht, dann in den zweiten, ersten. Und diese vier oder fünf Fotos, je nachdem, also vier Fotos in dem Fall, habe ich dann zusammen montiert und ergibt die Hausfassade mit dem Boden, ja, ist aber natürlich total anders aufgenommen und das ist quasi unter dem Begriff, man hat ein Konzept, wie man die Sachen aufnehmen möchte. Und ja. Ich habe dann auch jede Stunde ein Foto gemacht aus meiner Wohnung raus in die Stadt, diese Sicht, das hat Zeitgedicht geheißen. Und so habe ich mich stark mit konzeptueller Fotografie beschäftigt, eben zum Beispiel auch mit dem Begriff der Linie, das habe ich mich wieder mit anderen Arbeiten beschäftigt. Man sagt, ich habe auf ein Auto, auf die Seitenscheibe, wo der Beifahrersitz ist, auf diese Seitenscheibe habe ich eine Linie montiert, also eine Linie, sie war nicht gezeichnet, sie war aufgeklebt. Eine Linie aufgeklebt, das war so quasi eine Leinwand, könnte man fast sagen. Dann fuhr das Auto, ich bin natürlich nicht gefahren mit dem Auto, sondern ich bin daneben gesessen und habe durch diese Scheibe dann, also durch dieses Autofenster, die Umgebung draußen fotografiert. Immer in schneller Abfolge. Das heißt, ich habe gehabt, also die Kamera war eigentlich das Auto. Die Linie ist immer mit mir gefahren und hat dann auf alle Einzelfotos eine durchgehende Linie gemacht. Und draußen waren aber immer natürlich andere Fotos, weil sie das Auge ja bewegt hat. Also das Auto ja bewegt hat. Das heißt also, es war eine Bewegung drinnen, aber mit dem Fotoapparat. Also das hat mich immer interessiert, wie kann ich mit einem Fotoapparat filmen, seine eigentlich Einzelkader? Ja. Weiß man, ja? Also beim Celluloid-Film, aber auch beim Videofilm sind sie auch noch Frames, ja, einzelne Frames. Und wie kann man diese einzelnen Frames, die eine Bewegung ausdrücken, dann wie kann man mit der Fotografie auch eine Art von Bewegung erreichen durch die Aufnahmetechnik oder durch das Konzept der Aufnahme? Ja. So, jetzt hör ich mal auf. Ja, jetzt warte ich auf die nächste Frage.
Ja, was jetzt noch nicht zur Sprache kam, ist ja tatsächlich, das ist ja dann der Umgang mit Film sozusagen, der Umgang zum Beispiel den eigenen Namen auch zu verändern. Wie steht das im Verhältnis zu dem, eine Medienkünstlerin zu werden?
Naja, es steht nicht im direkten Verhältnis zur Medienkünstlerin, sondern zu der Identität, könnte man fast sagen, ja. Und zwar, ich hatte den Namen meines Vaters, natürlich, und den Namen meines geschiedenen Mannes, und irgendwo sind da doch immer Identifikatoren drinnen, ja, die mich mit wem zusammenbringen, die, die wohl was natürlich mit mir zu tun haben, das klar, aber nicht mein eigener Name. Also ich bin nicht in der Lage, also bis dorthin nicht in der Lage gewesen, mir meinen eigenen Namen zu kreieren. Und das wollte ich auch. Ich wollte eigentlich meinen eigenen Namen kreieren, weil ich meine eigene Kunst mache. Also mit dem, wie ich dann Künstlerin, also meine künstlerischen Arbeiten angefangen habe zu machen, haben wir entschlossen, eben einen eigenen Namen auch zu finden. Und um jetzt, wie schon gesagt, diese Namen zu verwenden. Und es war keine Ablehnung dagegen, sondern ich wollte meinen eigenen Namen haben. Mhm. Und da haben wir halt dann überlegt und dann ist mir Export eigentlich am sinnvollsten erschienen, weil ich exportiere meine Ideen, ich exportiere meine Gedanken, ich gehe Export, ich gehe aus dem Hafen heraus, also aus diesem umschlossenen Bereich und begebe mich auf die weiten Weltenmeere der Zivilisation oder der Kultur. Ich gehe aus mir raus und dann, also da kann man, und dann, also ich exportiere meine Ideen, ich exportiere mich und da haben wir gedacht, das ist natürlich auch Export, der richtige Name dazu. Mhm. Und dann haben wir gedacht, man merkt sie auch leicht.
Wie bitte
dann? Man merkt sie.
Und Wali ist der?
Und Wali ist ein Nickname, der kommt von Waltraud und so haben wir meine Freunde genannt. Ja.
Ah ja, das ist nicht.
Das war ein Nickname, den ich schon lange vorher hatte.
Ja.
Und so sind die beiden Namen zusammengekommen und dann, wenn Sie mich noch fragen, wegen der Zigarettenpackung. ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das irgendwie manifestieren oder was kann man da machen? Also irgendwie als Spaß eigentlich auch dazu. Und ich habe in der Zeit die Zigarette Smart Export geraucht. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, dann nehme ich diese Packung von der Smart Export und das war mein erstes Objekt. Mache ein Objekt drauf und statt der Weltkugel gebe ich mich rein und sage Smart. Export, denn es war die Export. Aber auf der Rückseite ist die Weltkugel und Smart Export drauf. Und vorne ist Wally Export und mein Porträt. Und immer und überall steht rund um die Weltkugel. Also stimmt. Aber in dem Fall jetzt so mein Porträt. Mhm. Also es war eine Umsetzung der Idee, einen eigenen Namen zu nehmen und dann auch, dass ich den eigenen Namen, war das eine Art Selbstporträt und hat sich dann umgesetzt in ein Objekt. Ja. Mhm. Das ist so das erste Objekt und das erste Selbstporträt. Mhm. Ja.
Mhm. Also in dem Sinne ist es dann mehr oder weniger eine Selbstkonstitution als Künstlerin und auch möglicherweise als tätige Frau in den Medien, in so etwas wie einer Welt aus Medien. Also wenn, ich glaube, diese Welt der Medien ist relativ groß, also wenn so etwas wie die Hände auch wichtig sind in ihren Arbeiten.
Ja, naja, sicherlich, ja klar. Sicher, es ist eine Manifestierung einerseits jetzt, ja, einer Identität, die meine Identität ist, aber die meine Identität bis zu einem gewissen Grad natürlich auch erweitert. Und expansiert, also so, weil es ja eben künstlerische Produkte entstehen oder künstlerische Arbeiten entstehen und die dann auch rausgehen. Ne? Und andererseits, naja, mit den Medien, also jedes Ding ist auch eine mediale Sache. Es gibt noch nicht nur jetzt die Medien, wie wir sie als Medien kennen. Ne?
Was ja, also jetzt haben Sie ja viele Arbeiten noch nicht genannt, die Sie in der Zeit von den 60ern bis heute entwickelt haben. Also die Frage wäre tatsächlich, wie Sie dann eben angefangen haben, dann auch eben das Export, also das Exportieren, ist ja auch dann schon etwas mit dem eigenen Körper, der Thematisierung, Selbstthematisierung des eigenen Körpers zu tun hat, im Verhältnis steht. Die Frage ist, von diesen frühen Arbeiten bis zu welchen, an welchem Punkt sind Sie jetzt mit Ihren Arbeiten?
jetzt, ja gut, darüber springen wir ja ganzes
Feld. Genau, deshalb meine ich ja von den frühen Arbeiten, ja, weil sie da sie ja. Sie ja noch viele nicht genannt haben.
Ja, ja, ja. Da überspringen wir jetzt natürlich ein ganzes, eine ganze...
Die müssen wir nicht überspringen.
Eine ganze lange Zeit oder was und so.
Eigentlich aber, nicht, also hoffentlich nicht. Es wäre schön, wenn Sie die Zeit dazwischen auch vielleicht...
Ja, ja, aber ich jetzt in dieser Zeit oder was, mache ich Videoinstallationen. Das heißt, also ich beschäftige mich genauso wiederum weiter mit den Medien, aber auch andere Installationen. Und ich zeichne, also ich habe auch schon früher gezeichnet. Ne? Mhm. Und ich zeichne auch jetzt und mache so einen Zyklus von Wellen, also nur Wellen, Wasserwellen zeichne ich jetzt. Also da mache ich einen kleinen Zyklus der Wasserwellen. Weil mir das auch so vorkommt, das sind auch so ephemere Bilder, was mich auch in der Kunst eben interessiert. Und auch aus diesem Grund habe ich auch mit Laser schon gearbeitet. So ein ephemeres Material, was eigentlich nicht da ist wirklich oder so. Ne? Mhm. Bei einem Laserstrahl, der Laserstrahl ist zwar da, er braucht das Computerprogramm, er braucht die Optik, dann braucht er die Reflexion, dann ist er wo und dann verschwindet er aber sofort wieder. Also bei einem Laser, ich habe kein Foto, ich muss ein Foto machen, aber es ist nicht so wie beim Foto, wo ich ja dann doch wenigstens nur eine Leinwand habe, eine Chemieleinwand habe oder eine andere Leinwand habe, also ob die jetzt eine digitale Leinwand ist oder ob die jetzt auch elektronische Leinwand ist oder so, aber ich habe immer noch so eine Leinwand. Aber beim Laser, da ist nichts, es ist sehr ephemer, das Bild. Mhm. Und Wellen, die wenn ich sie beobachte, Wellen, Wasserwellen, ja, in Flüssen oder ich habe sehr viel gezeichnet jetzt hier in Köln. Und da habe ich dann den Rhein, weil das sind so bewegte Wellen, die einen ewigen Fluss haben, die immer weitergehen oder was. Ist also was wahnsinnig Ephemeres. Ne? Das ist da, das kennt jeder. Aber die Welle ist vorhanden und man kann eine Welle erkennen, wenn man es Dings, aber sie ist absolut nur in Bruchteilen von Augenblicken, ja, ist die Welle da, dann wird sie eine andere Welle. Und dann ist sie wieder weiter oder was und so. Ne? Ja. Aber sie ist präsent und die ganze Fläche oben ist. Sind eben Wellen, je nachdem natürlich, wie die Witterung ist. Es gibt natürlich auch dann Tage ohne Wind oder etc. etc. Ja, aber im Prinzip jetzt. Ja, ist eine Welle auch ganz was Ephemeres und dieses Ephemere, dieses Objekt, das Welle oder was interessiert mich. Und ich zeichne es jetzt. Ja, also im Zeichnen bleibt sie ja. Ne? Also dann ist sie wieder aufgezeichnet, dann ist sie in einem Bild da. Natürlich kann ich auch ein Foto machen oder was und so. Ne? Aber ich wollte es jetzt mit der Hand umsetzen. Ich wollte jetzt meine Hand, also meine Bewegung oder meine Wahrnehmung, die ich durch den Blick auf die Welle habe, in meine Hand übertragen und dann diese Wellen zeichnen. Das ist aber wiederum ein Verbindungspunkt. Wie ich schon vorher sagte, ich hab ein paar Laserinstallationen gemacht mit Texten, wo die Schrift da ist und dann ist sie eben wieder sofort weg, ja, weil sie sie nur schreibt in dem Moment und dann ist sie auch wieder weg oder mit anderen Zeichen, ja, dann ist sie auch wieder weg. Und dieses Ephemere interessiert mich einfach auch so, dieses Nicht-Festhalten wollen, so wie, sagen wir, der ganze Bildbegriff interessiert mich. Ne? Also wie ich sage, man hat zuerst Foto gemacht, da ist es auf der chemischen Leinwand drauf, das Bild, Malerei ist auf einer anderen Leinwand drauf, dann kommt das chemische Bild, dann kommt der Körper selbst, dass man auf den Körper bemerkt und sieht, ja, das waren dann meine ersten Körperarbeiten, wo ich mit dem Körper selbst gearbeitet habe, dass es ja genauso eine Projektionsfläche ist, dass er genauso drauf projiziert wird, beziehungsweise genauso eine Fläche, genauso ein Gegenstand oder ein Objekt, das könnte man sagen, ja, das noch nach außen hin wieder eine Information weitergibt, ja, aber auch Information empfängt. Ne? Und ich sage halt, was halt, das ist so meine Idee oder was und so, oder mein Gedanke, was der Mensch hat, ist nur sich selbst. Das ist der Körper und das ist der Geist natürlich oder was, aber das sind die realen Dinge und aus dem werden die Konstruktionen gemacht. Ne? Natürlich haben wir noch andere Materialien wie die Erde oder wie den Planeten oder was und so. Ne? Aber es werden trotzdem daraus werden Konstruktionen gemacht. Wir konstruieren uns Städte, wir konstruieren uns einzelne Zentren, wir konstruieren uns Schiffe und Flugzeuge, ja, um mit dem Planeten da noch was anfangen zu können und uns immer mehr zu erweitern und zu expandieren und immer weiter rauszugehen. Wir konstruieren uns eine Moral, wir konstruieren uns Religionen, um ein soziales Leben, um eine Sozietät zu erreichen, des Miteinanderlebens. Ja. Wir konstruieren uns dann die ganzen Abläufe, die eben im soziokulturellen und im soziopolitischen notwendig sind, um eine Organisation zu haben, ja. Damit wir miteinander existieren können. Und diese Konstruktionen sind ja nicht nur uns erfunden, sondern die sind ja eben in der ganzen Evolution drinnen. So wie ja natürlich auch die Tiere ihre Sachen, aber diese Konstruktionen sind zum Teil auch bewusst natürlich. Aber es ist natürlich nicht mit dem Intellekt, den wir Menschen dann noch zusätzlich dazu haben. Ne?
Ja.
Und dieser Intellekt ist natürlich auch gefährlich, weil auch vieles wieder zerstören kann. In der Überlegung und so. Ne? Also wir haben da schon, da kommen natürlich dann schon viele Sachen dazu, die sie diese Konstruktionen zerstören oder aber auch natürlich erweitern können oder so. Ne? Und mit diesen Sachen kommen natürlich auch die moralischen Überlegungen, die Überlegungen des Machtbewusstseins, wo ist das angesiedelt, ne?
Ja.
Wo kann ich das ansiedeln, ne? Und dadurch, aber wir wissen es ja eigentlich hauptsächlich, wo sich es ansiedelt, in den Kämpfen gegeneinander und nicht mit den Kämpfen miteinander, also im Großen und Ganzen, dass wir sagen, der Planet sollte so sein, dass wir alle da leben können und mit einer ausgeglichenen Art und Weise, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern wir leben dort, leben wir besser, dort leben wir gut und wir wissen aber alle, dass es noch große Veränderungen geben wird, dass es leicht sein kann, dass wir in Europa in 200, 300 Jahren hier ganz anders leben müssen, also wie es ist, gut gesagt, weil ich bin dann ja nicht mehr auf die Menschen hier oder was und so, aber wir wissen genauso gut, dass Afrika ein sterbender Kontinent ist, das ist wirklich so, wie wir uns zu dem Kontinent verhalten, ein sterbender Kontinent, das aber unheimliche Ressourcen hätte, um natürlich auch eine Machtposition aufbauen könnte, aber das ist eben alles Ausbeutung, das funktioniert alles nicht und so. Ne? Also das heißt also, dass der Mensch eigentlich das Zentrum ist der ganzen Dinge und dieses Zentrum, dass der Mensch das Zentrum ist, habe ich dann auch in meinen Arbeiten zum Teil, der Mensch, und dann in dem Fall, weil es mich ja mehr interessiert hat, die Frau und der weibliche Körper, welche Ausdrucksmöglichkeiten sind vorhanden. Und der Mensch und der Körper selbst ist ja in der Malerei über Jahrhunderte oder ich weiß nicht, oder wenn man von der Höhlenmalerei ausgeht oder was, ja absolut eben immer ein Zentrum gewesen. Das war für mich auch das Zentrum oder ist für mich auch das Zentrum, der menschliche Körper, als Code und als Zeichen für Kommunikation, für unser soziales Leben, aber auch für einen kulturellen Ausdruck, weil sich auch das Bild des Menschen ja im kulturellen Ausdruck ja auch immer wieder verändert oder einer Wandlung oder einer Anpassung unterworfen ist.
Mhm.
Und diese Sachen, und da habe ich dann eben dann, weil es führt ja eigentlich eh schon zum Körper oder zum Menschen, wenn ich mit den Expanded Cinema Sachen gearbeitet habe, da ist ja auch schon wieder der Mensch im Mittelpunkt auch mit den technischen Medien und hat dazu geführt, dass ich dann eigene Performances und Aktionen gemacht habe, also beginnend mit den späten 60er Jahren und übergangsmäßig in die 70er Jahre. Und hauptsächlich schon, also mit Medien dazu gearbeitet habe, aber hauptsächlich schon auch, war für mich auch oder ist für mich, sicherlich war das für mich oder ist für mich ein sehr wichtiges Thema, der Feminismus gewesen. Das heißt, der Feminismus, das heißt damit die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft. Wo ist das Bild der Frau angesiedelt? Wodurch wird es eben, wie ich schon vorher sagte, konstruiert, zusammengestellt und wodurch drückt es sich aus? Und das war so im Zentrum meiner Arbeiten. Aber natürlich habe ich in derselben Zeit auch konzeptuelle Fotografie gemacht und andere Installationen gemacht. Und bin dann doch dann weiter zum Film gegangen, habe dann kürzere Filme gemacht, also Avantgarde-Filme bis zu Spielfilmen und habe dann 3-4 Spielfilme gemacht und auch Dokumentationen. Mhm. Und in diese Spielfilme habe ich dann wiederum meine und auch in die Avantgarde-Filme meine Ideen und meine Überlegungen zum Performativen oder zum Installativen eingebracht. Mhm. Aber die war natürlich dann schon einer Narration angepasst oder mit einer Narration im Zusammenhang und auch mit einer Dramaturgie auch im Zusammenhang. Also wenn ich vielleicht jetzt eine Sache erwähnen kann, Syntagma, das ist ein Avantgarde-Film, ein Kurzfilm von ca. 20 Minuten. Da sieht man nur zwei Perforationsstreifen, also die Streifen, die den Zelluloid-Film umspannen, für diese Perforation, für die Transportierung des Zelluloids. Da kommen dann so Finger rein und die drücken das immer weiter auseinander, bis ein Raum entsteht. Finger drücken immer die Perforation immer mehr an den Rand, links und rechts, also beide Hände, drücken das immer mehr an den Rand, bis ein Raum entsteht und in diesen Raum kommt dann der Film. Also da fängt dann die Geschichte an und das war halt eben so meine Idee, einen Kinofilm so beginnen zu lassen, dass jeder, der im Kino sitzt, genau weiß, es ist ein Film und nicht die Wahrheit.
Ja.
Also eine mediale Wahrheit, aber nicht eine reale Wahrheit.
Mhm. Und dafür den Raum zu schaffen.
Ja, um den Raum zu schaffen, den medialen Raum zu schaffen.
Ja. Und das Manifest der für die Frauen in dem Sinne?
Das war so, glaube ich, 71, Anfang der 70er Jahre. Ja, das wurde geschrieben, weil ich eine Ausstellung da begonnen habe, wo nur Künstlerinnen teilnehmen. Das wäre eine internationale Ausstellung gewesen.
Das wurde geschrieben, da waren Sie gar nicht beteiligt?
An der Anfang, nein, die habe ich organisieren wollen, diese Ausstellung.
Okay.
Wollte ich organisieren und habe schon begonnen auch.
Ja.
Ich glaube 71 oder
73. Schon zwei Dokumente.
Ja, am Anfang der 70er Jahre. Und da habe ich dieses Manifest dazu geschrieben. Also die Stellung der Frau ist auch die Stellung der Frau in der Kunstgeschichte.
Mhm.
Weil natürlich von der Kunstgeschichte, wir kennen ja die ganze frühere Kunstgeschichte, die ganzen Bilder, ob Tizian oder anderes, wie die Frau da geschildert wird. Das waren ja so quasi Zeitfotografien, also zeitgenössische Fotografien. Das waren ja Abbildungen oder Erzählungen, ja, aus diesen Zeiten. Und man weiß auch, wie die Stellung der Frau dann war in diesen Zeiten und so. Da habe ich gedacht, ich mache jetzt dann auch eine Ausstellung dazu, internationale Künstlerinnen. Und da habe ich das Manifest gehabt dazu und dann habe ich auch den Text dazu gehabt, das Konzept der Ausstellung gehabt, bin herumgefahren, Deutschland und in England, zu Kunstvereinen, Kunstmuseen. Und die übliche Antwort war eigentlich sehr interessant, aber wen interessiert das? Also ich konnte die Ausstellung nicht machen bis 1976 oder 75. Das war dann das Jahr der Frau. Da konnte ich die Ausstellung dann machen. Und bis dorthin bin ich quasi schwanger gegangen mit dieser Ausstellung. Und ich habe es so oft angeboten. Und es war einfach ein Thema, das hat niemand zeigen wollen. Wollte sich niemand auf dieses Terrain begeben. Und 75 oder 76 war das Jahr der Frau, ich glaube es war 75, und da konnte ich die Ausstellung in Wien machen, der Galerie St. Stephan, aber nur nationale Künstlerinnen, also von Österreich Künstlerinnen, aber das Rahmenprogramm war dann international. Also da habe ich dann eingeladen wie die Ali Schwarzer oder die Caroline Schneemann oder andere, also Vortragende, auch Männer waren im Vortrag dabei, wie der Fest oder so. Und so, es waren auch Männer, es waren nicht die Ausstellung selbst war jetzt nur Künstlerinnen, aber das Rahmenprogramm waren auch Autoren dabei in den Vorträgen. Es waren Lesungen wie mit der Frischmuth oder Jelinek oder Gerstl, Friede Gerstl und so weiter.
Elfriede Gerstl, das ist ja die Freundin von Elfriede
Jelinek. Ist eine Freundin von der Elfriede Jelinek.
Genau, da habe ich jetzt
gesehen. Ja, ja, ja.
Film gesehen von Anna-Laura Klar.
Mhm.
Ich würde trotzdem auch gerne noch auf diese Arbeiten, die den eigenen Körper betreffen, eingehen, weil das Tap- und Tast-Kino finde ich immer noch, wenn man das sieht, ist, was passierte da, als Sie mit diesem Karton vor den
herumgelassen
sind.
Das war das erste Mal ein Styroporkasten und das zweite Mal ein Metallkasten. Der war vor die Brust gestaltet, könnte man sagen, also angebracht, ja, am Oberkörper angebracht. Und man konnte in dem Fall die Kinoleinwand berühren. Mal Pause. Okay, danke. Ich brauche aber gar keine Pause machen wegen dem. Ne? Das Leben.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja, genau, völlig in Ordnung. Und man konnte, wie man eben so sagt, also Busen ist ja immer ein Thema, das man auf der Leinwand sieht. Man sitzt im Kinosaal, wie man sieht einen, man ist Voyeur, betrachtet jetzt das quasi in einer objekthaften Art und Weise. Und hier wollte ich sagen, es ist hier anders, der Busen ist real da, Sie können ihn begreifen, also man auch begreifen vom Sinne, dass man etwas geistig auch aufnimmt. Ja? Mhm. Und jeder sieht sie aber bei diesem Besuch des Kinos. Die Hände sieht man nicht, weil die sind in dem Kinosaal verborgen. Aber jeder beobachtet sie dann auch, wie sie dieses Kino besuchen und wie sie reagieren auf den Besuch des Kinos. Das war der Sinn der Sache jetzt. Ja.
Und man konnte dann eine Leinwand berühren?
Nein, man konnte den Busen berühren. Ja.
Ah, ja.
Ja. Konnte dann den realen Busen berühren. Der Film selbst hat aber nur 33 Sekunden gedauert. Dann war er wieder aus. Und war auch gratis zu besuchen und war für Kinder und Frauen und Erwachsene und Männer und ja, das waren auch Kinder haben sich auch daran beteiligt und auch Frauen haben diesen Film besucht oder sind in dieses Kino gegangen. Ja.
Das heißt, für Sie war das schon immer dann eine Art vermittelte Form. Also das hört sich dann auch wieder an wie eine Art Export, als wäre das gar nicht mit Ihrem eigenen Körperempfinden verbunden.
Naja, es war schon mit meinem Körperempfinden natürlich verbunden und so. Ne? Und das hat, ja, aber ich exportiere jetzt eigentlich eine filmische Idee. Ne?
Ja. Ja. Mhm. Und nochmal in Bezug auf, da spielt ja das Begreifen und die Hand auch wieder eine Rolle. Mhm. Also, weil die Hand ist in dem Sinne ja tatsächlich das Medium, mit dem man etwas auch begreifen lernt. Also wie Kinder etwas ergreifen und ertasten. Und da wäre, will ich es auch nochmal, die in Bezug auf das Manifest, dass die Zukunft der Frau dann die Geschichte auch der Frau sein soll, wie jetzt innerhalb dieser 30, 40 Jahre eigentlich, sagen wir, einer feministisch orientierten Kunst, die Frau auch in das Zentrum stellt, auch der Überlegung, wie können Medien auch gleichberechtigt sein oder auch diese Kämpfe darstellen, die zwischen möglicherweise den Geschlechtern auch herrschen, in Form, in Bezug auf die Repräsentation dann eigentlich dessen, was in den Medien sichtbar wird. Wie sind diese Prozesse, dass die Geschichte der Frau jetzt erzählt wird, haben die sich sozusagen verändert?
Naja, also die Geschichte wird nicht erzählt, sondern die Geschichte wird verändert. Ne? Und die Geschichte der Frau ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte jetzt oder so eine andere Geschichte geworden oder was und so. Ne? Und ich möchte gar nicht vom Kampf der Geschlechter sprechen, sondern eher vom Kampf der Frauen sprechen, weil es musste erkämpft werden. Ne? Es musste absolut erkämpft werden, dass gewisse Sachen passieren und dass gewisse Sachen auch in der Vernunft existieren können, die rein menschlich waren, also die menschliche Sachen waren oder was und so. Was natürlich noch immer nicht erreicht ist, und ich spreche aber jetzt nur von unserem Kulturkreis, ja. Was aber noch immer nicht erreicht ist zum Beispiel die Gleichstellung der Frau im Arbeitswesen, in der Lohn, also im Lohn, in den Gehältern oder was, in unserem Kulturkreis. Und wenn man jetzt natürlich geht in andere Kulturkreise. Ne? Das wissen wir ganz genau, was da überhaupt noch nicht erreicht wurde und was es noch für lange Zeit dauern wird, also das zu bewältigen und sich, und da muss man sich eben damit auseinandersetzen. Und ich habe 95, und das ist begonnen, mich mit dem Thema der weiblichen Beschneidung zu beschäftigen. Mhm. Und das Thema ist so eine Art Work in Progress.
Ja.
Immer wieder, weil es kommen immer wieder Arbeiten einfach dazu, es sind Fotos dabei, Interviews. Ich habe mich da sehr stark auf das Buch von der Henny Lightfoot Klein auch gestützt, die ein sehr gutes Buch geschrieben hat. Und es kommen aber immer wieder Sachen dazu, zu diesem Work in Progress. Und um was es mir da geht, ist, wie sich eine Gewalt oder wie sich eine gesellschaftliche Gewalt, ja, und eine ideologische Gewalt über den weiblichen Körper ausdrückt und ausdrücken kann. Und das ist das Thema für mich der Beschneidung und darauf hinzuweisen. Und ich habe das zwar jetzt in einen künstlerischen Bereich übergeleitet, ja, aber es ist hauptsächlich nur dokumentativ dargestellt, weil man daraus ja gar kein Kunstobjekt machen kann. Man kann nicht etwas, was inhaltlich in einem anderen Kulturkreis stattfindet, kann man jetzt nicht in unserem Kulturkreis als Kunstwerk ausdrücken. Das wäre ja absurd. Sondern man kann es aufzeigen. Und meine Möglichkeiten natürlich auch jetzt, es herzuzeigen, sind eben dann Galerien und Museum. Ja. Und darum bleibt es in dem Bereich drinnen. Und weil da ihr natürlich auch Publikum hinkommt, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen.
Ja.
Und vielleicht sogar mehr damit zu beschäftigen, als für einen soziologischen Diskurs, weil da wieder viel weniger Leute sind. Viel weniger Leute, und weil dann dort Leute sind, die sowieso wissen. Und wenn man in eine Galerie und ein Museum geht, um eine Ausstellung zu sehen, viele Leute wissen gar nicht, dass es absolut noch ein Thema ist, die weibliche Beschneidung. Dass es absolut ein Machtverhältnis über den weiblichen Körper ausdrückt, das wir gar nicht mehr kennen und das wir uns gar nicht mehr vorstellen können.
Hm. Darauf beziehen sich dann auch frühe Arbeiten von Ihnen, wo
Machtverhältnis.
Diese Hose mit den geöffneten Schritt, wo man dann das eigene Geschlecht sehen kann.
Ja, das war Genital, Aktionslose Genitalpanik, so wie der Titel sagt, Panik. Ja, das war eine Aktion einfach, dieses Geschlecht, also jetzt dieses Geschlechtsmerkmal auch darzustellen oder zu zeigen, ja, aber nicht also in dem Kontext, den die Gesellschaft kennt,
ja,
sondern in einem ganz anderen Kontext, und wie rezipiert man das dann, ja.
Ne? Ja.
Das war der Sinn dieser Darstellung. Ja.
Ja. Dieser eine Film, in dem man da diese Rasiermesserarbeit.
Nein, das war ein Stanley-Messer mit den Fingernägeln.
Ja, genau. Ja. Den fand ich auch sehr.
Ja, das ist Remote.
Genau, Remote. Ja,
Remote. Und da wird die Haut bei den Fingernägeln weggeschnitten und es kommen so Einschnitte in die Haut bei den Fingernägeln in eine Dings, und die Hand wird dann immer wieder in Milch getaucht.
Ja.
Und dann entstehen weiter Schnitte. Und das ist so wie Schnitte, das sind so Schnitte auf der Haut oder in die Haut, ja, zur Intima, zu dem Inneren des eigenen Körpers, aber auch zu dem Inneren des eigenen Ichs, ja. Und wir wissen oder wir erkennen doch oft, wie sehr wir deformiert sind von früheren Abläufen, die in der Kindheit schon passieren. Und das war so ein Hinweis darauf, dass wir unsere Deformationen mit uns herumtragen und wir zu den Inneren kommen müssen, um diese Deformationen dann auch zum Teil zu bewältigen. Und die Finger wurden dann immer in Milch getaucht, aus dem Grund, weil das Kind, also das Kleinkind, der Säugling, ja, hat die Mutterbrust und hat Nahrung durch die Mutterbrust, durch die Muttermilch. Einerseits Nahrung, also das heißt, der Esstrieb oder die Sache wird befriedigt durch die Muttermilch. Andererseits gibt es aber auch Geborgenheit und Zuführung und sind so die ersten wie so sagen wir, die ersten Erlebnisse, ja, des, der Zufriedenheit und des Geborgenen und des Umhüllten, das ein Säugling erlebt durch diese Nahrungsaufnahme, durch die mütterliche Brust und durch die Nähe und die Wärme, die das hat oder was und so. Dann wird plötzlich dem Säugling das ja entzogen, weil es dann zu Ende ist oder was und so. Und so sucht er eigentlich, so sucht der Mensch dann sein ganzes Leben lang diese Geborgenheit und diese Nahrung. Aber um sie zu bekommen, wird es dann eben in eine quasi teilweise in eine Sexualität und Erotik umgemünzt. Wo wir wiederum in der Sexualität natürlich, also wenn wir sie jetzt so betrachten, wie sie uns nahe kommt oder was, ja, auch Nähe, Wärme, Zufriedenheit präsentieren soll.
Und wie steht das dann im Zusammenhang wiederum mit der Auseinandersetzung mit den Medien, also die medialen Anagramme, die jetzt sozusagen als CD-ROM ja die gesamte, also eigentlich alle.
Na, meine Arbeiten, ich nenne meine gesamten Arbeiten mediale Anagramme.
Ja.
Weil sie weil sie anagrammatisch arbeiten, wenn man sie zusammenfügen kann und wieder trennen kann, ja, und sie ergeben wieder eine andere Aussage, die arbeiten jetzt. Ja.
Ja.
Und die arbeiten selbst dann in Medien, drücken sich auch in Medien aus und die ganze Arbeit zusammen sind einfach Medien. Ja? Also wie eine künstlerische Arbeit einfach auch ein Medium ist, im Ausdruck ist oder was und so. Und dadurch nenne ich meine ganzen künstlerischen Arbeiten mediale Anagramme, die für die Wahrnehmung sind und die uns die Wahrnehmung dann schärfen jetzt. Wo liegt der künstlerische Ausdruck und wo liegt die künstlerische Wahrnehmung? Mhm. Und das setzt sich dann zusammen, wie man anagrammatisch etwas ordnet und dann wieder auseinanderbringt und wieder was ordnet. Und aber das Thema bleiben die Medien selbst, also ob das jetzt Film ist oder Video ist oder der Computer ist oder diese mediale Darstellung. Es kann natürlich aber auch Zeichnung sein. Hm. Also da gibt es natürlich auch die Unterschiede, dass es jetzt nicht nur Medien sind, ja, wie wir sie zwangsläufig verstehen, sondern auch Medien sind, die ja eine ganz andere Struktur aufweist, wie wir die kennen. Wie wir sie annehmen, dass sie nur Medien sind. Ne?
Ja. Und jetzt in Bezug auf noch die eigene Medienarbeit, da begleitet Sie oder begleiten Sie schon seit langem eigentlich Peter Weibel, der ja auch dann in Frankfurt zum Beispiel der erste Direktor des Instituts für Neue Medien war. Und wie ist sozusagen die Zusammenarbeit da?
Die war dazu mal, also
auch zu gemeinsamen Aktionen.
Mit gemeinsamen Arbeiten, ja,
ja.
Wie zum Beispiel die Aktion aus der Mappe der Hundigkeit, wo ich ihn so als Hund, wenn man so sagen kann, scheinbar jetzt durch die Straßen von Wien führe. Und wir haben auch noch andere gemeinsame Arbeiten gehabt und die Zusammenarbeit, glaube ich, jetzt im Rückblick zu sehen, ja, das ist ja alles schon wahnsinnig lang her. Und es hat ja auch nicht ewig gedauert. Aber wenn ich es im Rückblick sehe, war das für uns beide sicherlich eine sehr fruchtbare Zeit. Also wir haben beide sehr voneinander gelernt. Und wir machen aber jetzt keine gemeinsamen Arbeiten mehr.
Ja.
Ja. Nein, aber das hat keine Ursache, sondern weil jeder seinen eigenen Weg gegangen ist. Und wir haben ja dazu mal, wie wir gemeinsame Arbeiten gemacht haben, hat ja auch jeder seine eigenen Arbeiten gehabt.
Ja.
Nein, das war nur ein Teil davon, ja. Das war sicher sehr fruchtbar.
Ja. Wir haben jetzt im Rahmen dieser Excellent Voice Gespräche eben mit verschiedenen Kuratoren auch gesprochen, also die Sie wahrscheinlich auch alle persönlich kennen, wie Harald Seemann oder Kaspar König oder dann Kuratorin Demeter Bauer und Luis Nieri und so weiter. Und da ist tatsächlich die Frage, was denken Sie, also Harald Seemann ist, wenn Sie zeitgleich eigentlich wie Harald Seemann auch versucht haben, da Ausstellungen zu machen. Wie haben Sie das wahrgenommen, wie Harald Seemann dann zum Beispiel die Dokumenta 5 mit individuellen Mythologien bestückt hat? Gab es da irgendwelche?
Naja, natürlich hat man die Ausstellungen wahrgenommen und so.
Ja.
Das ist ganz klar. Aber in dieser Zeit, muss man sagen, ich habe in Österreich in dieser Zeit gelebt, war es aber ganz schwierig, bei so großen Ausstellungen von Österreich aus mitzumachen.
Mhm.
Weil sie doch die Konzentration dieser Kuratoren dazu mal mehr auf das internationale, deutsche, amerikanische konzentriert hat, ja, oder gerichtet hat und die österreichische Kunst also kaum Beachtung gefunden hat. Das war natürlich, ist bitter und es ist schwer, ne, aber die Ausstellungen selbst nimmt man natürlich wahr und schaut sich an und alles. Ne.
Ja.
Ganz klar. Ja. Also das muss man schon sagen, von Österreich weg, also aus dem österreichischen Kunstkontext heraus international zu agieren, es braucht eine wahnsinnig große Anstrengung. Weil einerseits in der damaligen Zeit die österreichische Kultur sich ja sowieso nicht um diese Arbeiten gekümmert hat. Mhm. Weil wenn man nur denkt, in den 70er Jahren, wenn man gesagt hat, ich bin Medienkünstlerin, hat jeder durchschnittliche Kulturmensch nur gelacht, weil er gar nicht wusste, was das überhaupt sein kann oder ist oder was, weil man einfach da nur die traditionellen Kunstformen beachtet hat hauptsächlich. Also es war schon in Österreich bitter, weil die Arbeiten halt einfach negiert wurden. Die beste Art ist ja, wen zu strafen, ist ja, das ist nicht beachten. Ne? Einfach nicht beachten, zu keiner Diskussion zu stellen. Also man konnte sich ja kaum Diskussionen stellen, weil die Arbeiten einfach negiert wurden. Ich bin aber dann schon sehr früh ins Ausland gegangen und habe natürlich da meine Kontakte gehabt und meine Auseinandersetzungen gehabt, meine Filmvorführungen gehabt und meine Auftritte gehabt. Ja.
Ja.
In den 70er Jahren, ich war in London und in Amsterdam und in Brüssel. Aber in Österreich war das eben ganz, ganz schwierig. Ja. Also es war schon in Österreich sehr schwer in dieser Zeit und dann noch von anderen Kuratoren, die außerhalb von Österreich, hat die österreichische Kunst auch, also wurde sich nicht viel damit beschäftigt. Man hat einen unheimlichen Aufbauarbeit leisten müssen. Das hat ja für weniger Galerien gegeben und die Museen haben trotzdem auch noch ihre traditionellen Ausstellungen gemacht.
Ja.
Also es war ein schweres Brot.
Ja. Ja, das ist sowieso schwierig, weil man sagen kann, wann etwas wie Beachtung finden kann.
Also, sowieso.
Ja. Weil das wäre ja dann auch die Frage dieser Situation, ob Medien wirklich sich in einer prekären Situation befinden, weil sie Dinge repräsentieren oder in dem, wie sie verfügbar sind. Also
na, beides ist natürlich der Fall, ne?
Ja.
Wieso sollen sie sich in einer prekären Situation befinden?
Aufgrund dessen, also wenn man sich jetzt, also in Deutschland die Entwicklung eben gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anschaut und welche Einschränkungen es in der Zwischenzeit gibt durch Formatvorgaben, ist natürlich dann wiederum die Verfügbarkeit dann in Bezug darauf eine andere Zeitgestaltung zuzulassen.
Ja.
Eigentlich eine prekäre Situation, weil
in diesen Anstalten natürlich ist es eine prekäre Situation, das ist ganz klar.
Ja. Ja, ja. Da wäre dann die Frage, wie arbeiten Sie hier zum Beispiel mit Studierenden? Also was entstehen hier für Projekte und wie werden die?
Es entstehen hier, also da es eine Medienkunsthochschule ist, also eine Kunsthochschule für Medien ist, entstehen natürlich hauptsächlich Arbeiten, die mit Medien sich beschäftigen, ob das jetzt Video ist, ob das Film ist, ja,
ja,
oder Fotografie ist, aber auch interaktive Arbeiten und Computerarbeiten.
Ja.
Also es ist absolut frei und offen und weit, also nicht weit, aber in diesen Bereichen arbeiten die Studenten hier und auch in meinen Seminaren arbeiten sie so, sie arbeiten mit interaktiven Medien oder sie arbeiten eben in der Fotografie und es gibt Themen, einerseits gibt es Themen, nicht jedes Jahr gibt es Themen, aber einerseits gibt es Themen wie zum Beispiel hybride Installationen, wo eben verschiedene Medien zusammenkommen. Ein anderes Thema war mal Labyrinth, also zum Labyrinth Arbeiten zu machen, oder es war ein Thema Erinnerung. Und im letzten Studienjahr habe ich gemacht freies Medienarbeiten, also da wollte ich nur sehen, was sie frei arbeiten, die Studenten, und habe mit die freien Projekte besprochen, die sind eh immer verschieden und natürlich hilft man dann auch bei der Themenfindung oder die Themenfindung ist sowieso schon da und es entstehen dann immer also man muss auch sagen, sehr exakte und sehr gute, und wenn man sie im Vergleich mit anderen Arbeiten bringt, sehr gute Medienarbeiten. Aber manche tun auch zeichnen oder malen und das ist auch vollkommen richtig.
Ja.
Da habe ich kein Problem, weil ja das ist ja einmal so und einmal so. Man kann da überhaupt keine Richtlinie machen. Im Gegenteil, ich finde das ganz gut, wenn sie wer einmal der Zeichnung zuwendet auf eine Zeitdauer und dann wieder mit den Medien weiterarbeitet. Weil sie einfach dann da kommen dann so viele Erfahrungen noch dazu.
Ja.
Von der Malerei oder von der Zeichnung. Und wir machen Folgendes, also ich kriege oft aus Einladungen für Vorträge, zum Beispiel nach London oder nach Deutschland, Berlin oder in andere Städte, an Hochschulen, an Kunsthochschulen oder Kunstakademien, an Universitäten. Mhm. Und da nehme ich dann meine Studierenden mit, mit ihren Arbeiten. Und die stellen dann auch ihre Arbeiten dort vor. Ich mache meinen Vortrag und die stellen auch ihre Arbeiten vor. Und die Studierenden von dort, also London etc. oder was, stellen dann auch, oder Düsseldorf, stellen dann auch ihre Arbeiten vor. Und das ist ein unheimlich guter Austausch.
Ja.
Das ist wahnsinnig, weil da kommen Gespräche. Erstens einmal werden Bekanntschaften geknüpft, verschiedene Arbeiten werden gezeigt, wo der Ansatzpunkt unterschiedlich ist, weil das ja oft abhängt, in welchen Bereichen man arbeitet oder was und so. Ne? Und wir haben einen guten Kontakt mit der Magdalena Jettelova. In Düsseldorf, da fahren unsere Studenten hin, ihre Studenten kommen zu uns und wir stellen die Arbeiten vor und besprechen das dann. Und das ist ein wahnsinnig guter Austausch.
Ja. Ja. Aha. Und die in Bezug auf Projekte, also beziehungsweise eine ihrer letzten Arbeiten waren dann Köpfe als Hohlformen auch darzustellen.
Mhm.
Wie kommt es jetzt zu diesen skulpturalen Arbeiten?
Ja, diese Arbeit hat mit der Identität zu tun.
Ja.
Dass also das Gesichtsfeld fehlt, ja?
Ja.
Und also es fehlt etwas ganz Wichtiges, ja? Das Gesichtsfeld fehlt bei diesem.
Ist auch ein Medium, also.
Und ist ja ein Medium der Projektion dann, ne? Also,
ja.
Wenn man projiziert er dann rein.
Ja.
Man steht davor und projiziert aber jetzt dann sofort ein Gesicht hinein und kann aber jedes Gesicht hinein produzieren, beziehungsweise es kommen dann so hybride Gesichter rein, die nicht ganz klar erkennbar sind. Und das ist der Sinn dieser Arbeit, die Identität selbst rein zu projizieren oder die Vorstellung oder die Wahrnehmung selbst hinein zu projizieren. Und darum diese Köpfe ohne dem Gesicht quasi, also ohne den Gesichtssinnen.
Ja, das ist ja dann tatsächlich ein immer wiederkehrendes Thema.
Für mich ist es das Thema, mit dem ich mich, also ich glaube, es hat jeder Künstler oder Künstlerin, hat bestimmte Themen oder ein Thema vielleicht sogar, nur, was aber überhaupt nichts ausmacht, ein Thema, mit dem man sich dann beschäftigt. Und es ist bei mir genauso. Nicht? Bei mir ist es der Körper, die Identität, die Medien, aber auch wiederum in Bezügen zum Körper, in Bezügen zur Identität.
Ja.
Oder im sozialen Bereich natürlich. Ne?
Ja.
Also im politisch-sozialen Bereich, im kulturellen sozialen Bereich. Ja.
Mhm. Und jetzt nochmal in Bezug auf die Studierenden, welche Perspektive?